ARD.
Im Bereich der medizinischen Anwendung, wenn es geht um die Nutzung von Gehirn-Computerschnittstellen für schwer erkrankte Menschen mit neurologischen, psychiatrischen Erkrankungen, da würde ich mir ganz viel Unterstützung, Innovationskraft wünschen in dem Bereich. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass diese unkontrollierte Verbreitung von Neurotechnologien für fragwürdige bis, Klammer auf, schwachsinnige Anwendungen unterbunden wird. Wir sollten nicht in 15, 20 Jahren dann das große Bedauern haben, warum haben wir diese Dinge dann zugelassen, wenn wir die Möglichkeit hatten, es im Moment noch zu regeln.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Was lange wie Science-Fiction klang, ist in der Hightech-Medizin längst möglich, unser Gehirn mit Computern zu verbinden. Gelähmte Menschen zum Beispiel können mit Hirn-Computerschnittstellen Prothesen steuern, allein mit der Kraft ihrer Gedanken. Eine enorme Chance. Und große Tech-Unternehmen arbeiten daran, diese Technologie in unseren Alltag zu bringen, mit dem Hirnchip für jedermann. Aber wenn Hirnsignale erfasst werden, wem gehören diese Daten? Wer darf sie nutzen und wer kontrolliert das? Antworten suchen wir heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwes und mein Studiogast ist Philipp Kellmeier. Er ist Neurologe, Professor für verantwortungsvolle KI an der Universität Mannheim. Er leitet das Labor für Mensch-Technik-Interaktion an der Uniklinik Freiburg und ist Teil des Forschungsnetzwerks Neuroethik, das auch hier in Berlin verankert ist. Herzlich willkommen, Philipp Kellmeier.
Herzlich willkommen, Frau Korwes. Vielen Dank.
Was fasziniert Sie persönlich denn an dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, dass Sie darauf dann auch Ihren Forschungsschwerpunkt gelegt haben?
Also mich fasziniert insbesondere, dass wir in den letzten Jahren enorme Fortschritte sehen, wie wir jetzt durch künstliche Intelligenz neue Methoden in der Analyse dieser sehr komplexen Hirnsignale nutzen können, um Prothesen zu steuern, um Sprachprogramme zu steuern, um Roboter zu steuern. Da hat sich also auf der Seite der Signalanalyse in den letzten Jahren einfach sehr viel getan, was unglaublich spannend ist und es zu einem sehr aufregenden Forschungsbereich macht.
Dieser technische Fortschritt, der dahinter steckt, der fasziniert Sie?
Ja, weil man eben von verschiedenen Seiten Fortschritte sieht, die jetzt in interessanter Weise zusammenkommen. Man hat verbesserte Sensoren, das heißt die Messinstrumente, die Hirnaktivität messen können, entweder von außen vom Schädel oder mittlerweile sogar durch Elektroden direkt von der Hirnoberfläche, haben sich in den letzten Jahren nochmal verbessert. Auch auf der Seite der Geräte, die dann gesteuert werden können, ist es in den letzten Jahren enorm interessant geworden. Man kann in die Roboter selbst ja beispielsweise auch ganz viel künstliche Intelligenz stecken, sodass man über das Hirnsignal vielleicht nur noch den Befehl auslösen muss, hol mir ein Glas Wasser, und der Roboter selbst kann dann wiederum ganz viel davon umsetzen. Das heißt, man muss nicht alle Informationen direkt aus dem Gehirnsignal ziehen.
Jetzt werden wir schon ganz technisch, vielleicht erst nochmal für den Laien vorweggeschoben. Was genau ist denn überhaupt erstmal eine Gehirn-Computer-Schnittstelle und wo wird sie heute schon eingesetzt?
Eine Gehirn-Computer-Schnittstelle ist ein System, was Gehirnaktivität, in der Regel die elektrische Aktivität des Gehirns, übersetzt in Steuerungssignale für Computerprogramme oder eben Roboter oder Prothesen.
Also wenn die Nervenzellen in meinem Kopf miteinander kommunizieren, die Synapsen, dann entsteht da Aktivität, elektrische Aktivität, und die kann abgemessen werden.
Genau, wir alle haben ja Milliarden von Nervenzellen in unserem Gehirn, die in ganz enger Weise miteinander verknüpft sind. Und die kommunizieren über elektrische Signale und chemische Signale. Und die elektrischen Signale kann man auch von außerhalb des Schädels messen mit Elektroden und mittlerweile auch schon recht weit interpretieren.
Mhm. Und man kann diese elektrischen Signale, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann also in Steuerungssignale übersetzen, um zum Beispiel eben einer Armprothese den Befehl zu erteilen, gib mir mal das Glas Wasser her. Jetzt sind diese Mensch-Maschinen-Schnittstellen aber ja keine Einbahnstraße. Es geht auch andersrum bei Parkinson-Patienten zum Beispiel, dass von außen dann Reize aufs Gehirn wirken.
Genau, es gibt Signale von technischen Systemen, die zum Beispiel das Gehirn anregen sollen, tiefe Hirnstimulation oder Stimulation des Gehirns von außen. Und besonders interessant ist es natürlich, wenn man dann Systeme hat, die beides miteinander verbinden. Also wenn man zum Beispiel implantierte Elektroden hat, wenn man dann die Signale auslesen kann und abhängig von dem, was man ausgelesen hat, dann bestimmte Stimulationsmuster auslösen kann. Solche Verfahren sind eben besonders interessant, aber auch besonders schwierig in die Praxis dann zu bringen und umzusetzen.
Wäre für die Patienten, für die Betroffenen eine tolle Sache. Das ist was, wo Sie sagen, damit ist in diesem Forschungsfeld noch zu rechnen, dass man zu so einer Art Dialog oder Interaktion kommt zwischen Mensch und Maschine.
Ja, es wird eben in allen Bereichen jetzt intensiv beforscht. Bei den Stimulationsverfahren bei der Parkinson'schen Erkrankung, die gekennzeichnet ist durch das Zittern, der Tremor, andererseits aber auch die Zähigkeit in der Bewegung und aber in fortgeschrittenen Krankheitsphasen dann auch Einschränkungen von Gedächtnis, Denken und so weiter. Gerade dort haben ja diese Stimulationsverfahren, die tiefe Hirnstimulation, in den letzten 20 Jahren die Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung deutlich erweitert und verbessert. Und wenn man jetzt Systeme hätte, die natürlich viel dynamischer und vielleicht sogar in Echtzeit bestimmte Signale auslesen können und die Stimulation dann darauf basierend verbessern oder optimieren können, das ist was, was intensiv beforscht wird und was in Zukunft zu erwarten ist. Aber auch bei Erkrankungen wie Epilepsie, also Anfallserkrankungen des Gehirns, gibt es schon Ansätze, die mit solchen Verfahren, die auslesen und stimulieren können, schon erste Erfolge zeigen.
Jetzt engagieren sich ja neben der klinischen Forschung auch zunehmend große Tech-Unternehmen in diesem Bereich. Google zum Beispiel, Meta oder auch Elon Musks Firma Neuralink. Mit welcher Stoßrichtung? Auch vor allem dieser medizinische Bereich oder geht es mehr in die Alltagsnutzung?
Also von den großen Firmen sehen wir in erster Linie Aktivitäten, die so in Richtung verbraucherorientierte Technologien gehen. Das heißt, manchmal in gesundheitsnahen Anwendungsbereichen, wenn es also so um vermeintliche Verbesserungen der geistigen Fähigkeiten geht, ne, bessere Konzentration, Leistungssteigerung. Das sind aber keine Firmen, die jetzt in klassischer Weise Medizintechnologie herstellen, sondern das sind wirklich eher ähnlich wie Smartphones oder Wearables, Uhren, mit denen ich meinen Puls überwachen kann, um dann irgendwie meine Leistung zu steigern, mit all den ethischen Spannungen, die das natürlich mit sich bringt.
Da werden ja fantastische Szenarien entworfen, ne? Dass ich über meine Gedankenkraft im Internet surfen kann, dass ich nicht mal mehr Alexa rufen muss, sie soll mir eine Pizza bestellen, sondern es reicht, wenn ich an die Pizza denke und die wird dann automatisch bestellt. Ich bin da selbst ein bisschen hin und her gerissen. Ja, das ist gruselig als Szenario, gleichzeitig aber schon auch irgendwie faszinierend. Wie geht es Ihnen denn mit solchen, ja, ich nenne es jetzt mal kommerziellen Visionen?
Ja, ich bin da natürlich noch ein bisschen vielleicht abgebrühter geworden in den letzten Jahren, weil natürlich all diese Versprechen getrieben sind von Hype und von Marketing, die jetzt nicht unbedingt gedeckt sind von wissenschaftlichem Vorgehen oder wissenschaftlicher Plausibilität. Und das Geschäftsmodell dahinter kennen wir ja, so wie das Netz-Apps und so weiter ja auch darauf basieren, dass personenbezogene Daten für werbebezogene Zwecke weiterverkauft werden. Da habe ich also jetzt keine große Hoffnung, dass das Modell in dem Bereich jetzt besonders unterscheiden sollte.
Wobei ich finde, es ist schon nochmal eine Steigerung, die Vorstellung, dass man sich einen Chip ins Gehirn implantieren lässt dafür. Und das ist ja zumindest der Ansatz, den zum Beispiel Elon Musk verfolgt. Er hat auch schon solche Chips entwickelt. Da ist das spontane Bauchgefühl, würde ich niemals machen. Andererseits hätte ich wahrscheinlich auch vor 20 Jahren gedacht, naja, KI-Chatbots wie ChatGPT oder Perplexity würde ich auch nicht benutzen.
Ja. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass es immer einen gewissen Anteil von Menschen gibt, die auch in besonderer Weise neugierig und risikofreudig sind, was jetzt so Veränderungen am eigenen Körper angeht. Denken Sie an den ganzen Bereich der ästhetischen Chirurgie, von Implantaten, die man in den Körper einbringt, zu ästhetischen Zwecken, die keinen medizinischen Grund haben. Es gibt Menschen, Biohackers oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, die sich Chips unter die Haut implantieren, aus Neugier heraus. Also wird es auch Menschen geben, die eben sich so einen Neurochip implantieren lassen, wie er jetzt von Neuralink, Elon Musk und so weiter propagiert wird. Ob das Ganze dann zu einer massenhaften Verbreitung führt, da habe ich jetzt im Moment noch große Zweifel aus den Gründen, die Sie auch genannt haben, dass die allermeisten Menschen eben sowas sich nicht einfach implantieren lassen würden. Aber dass es dafür einen Markt gibt an risikobereiten Menschen, die sich davon vielleicht was Besonderes versprechen, da habe ich wiederum auch keinen Zweifel, dass das der Fall sein wird.
Ja, vielleicht hängt es auch davon ab, was die denn so können, diese Chips. Also noch ist das ja alles in einem sehr frühen Forschungsstadium. Wie weit sind wir denn weg, Ihrer Einschätzung nach, davon, dass es solche Hirnchips für jedermann gibt, die man käuflich erwerben kann und die man dann nutzen kann, um zum Beispiel seine eigene Leistung oder Konzentration zu steigern?
Ja. Also das hängt ja zum einen davon ab, wie Sie gesagt haben, was können die Systeme wirklich? Also können sie das halten, was vom Marketing und der Story versprochen wird? Zum anderen aber auch bei uns in Deutschland, in Europa, wie ist die Situation hinsichtlich Regulierung und Zulassung? Also dürfen solche Systeme überhaupt für Verbraucher verkauft werden? Und drittens dann natürlich die Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer, die das dann ausprobieren werden, möglicherweise auch, indem sie es importieren und es bei uns aber eigentlich noch gar nicht zugelassen wird. Da wird man relativ schnell dann feststellen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Rein auf der technischen Seite kann man sagen, macht es schon einen Unterschied, ob ich jetzt Gehirnsignale direkt von der Hirnoberfläche oder durch Elektroden im Gehirn ableite und analysiere oder ob ich das von außen mache über so klassische Hauben, ne, Elektroenzephalographie, das EEG, wie in der Medizin. Man muss ja auch dazu sagen, dass die allermeisten Geräte, die so am Markt verkauft werden, da ist erstmal fraglich, ob die überhaupt Gehirnaktivität messen. Also manche von den Elektroden messen dann nur die elektrische Aktivität unserer Muskeln, die auch am Kopf sitzen und behaupten aber, das wäre Gehirnaktivität. Also um Ihnen mal ein Beispiel aus der Forschung zu geben, damit man überhaupt interessante Informationen aus Gehirnsignalen auslesen kann, muss man Probanden in Experimenten erstmal in einen magnetisch komplett abgeschirmten Raum bringen, in einen sogenannten Faradayschen Käfig, weil jedes kleinste elektrische Feld von einem Smartphone, von einer Steckdose schon so große Störsignale macht, dass es die ganz feine Messung der Hirnaktivität schon fast unmöglich macht. Das ist auch mit ein Grund, warum Firmen jetzt eben an diesen sehr fraglichen und sensiblen Bereich gehen, jetzt über Chips direkt vom Hirn Aktivität auszulesen, weil unser Schädel, wir sind ja mehr oder weniger alle Dickschädel, und das führt dazu, dass die Dicke des Knochens, des Schädels schon mal ganz interessante Anteile an diesem Signal einfach rausfiltert. Also es kommt gar nicht durch den Schädel durch und deswegen ist es so interessant, unter den Schädel zu gehen, auf die Hirnoberfläche, Chip direkt ins Gehirn reinzusetzen. Und deswegen habe ich eben große Zweifel, dass wir da jetzt großen Durchbruch sehen werden in diesem Bereich der Neurotechnologien, weil allermeisten Leute das nicht möchten, glaube ich.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Neurowissenschaftler und Neuroethiker Professor Philipp Kellmeier, der zu Gehirn-Computerschnittstellen forscht. Wir haben ja schon gesagt, es werden elektrische Aktivitäten gemessen. Man ist weit davon entfernt, wirklich Gedanken lesen zu können, wie es ja manchmal zugespitzt formuliert wird. Inwiefern sind das trotzdem Signale, die heikel und deswegen besonders schützenswert sind? Also welche Informationen, die interessant für Missbrauch sind, kann ich da ablesen? Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja. Also ich spreche grundsätzlich nicht von diesem Thema Gedankenlesen, weil das einfach technisch im Moment noch weit weg ist. Was aber im Moment passiert oder wo die Forschung ganz besonders große Fortschritte macht, ist eben bei Verfahren, die sehr nah am Gehirn messen und die in Bereichen messen, die mit Sprachverarbeitung zu tun haben im Gehirn, dass man dort durch die sehr guten Messungen und präzisen Analysen, die man eben im wissenschaftlichen Bereich machen kann, schon da rankommt, dass Sprache, die ich mir innerlich vorstelle, also wenn ich mir vorstelle, Dinge auszusprechen, das aber noch nicht tue, dass dort bis auf die Ebene einzelner Wörter und Wortlauten diese Hirnaktivität entschlüsselt werden kann, dekodiert werden kann, aber sozusagen eng auf diesen Bereich dessen, was ich jetzt sprechen möchte, also was wirklich mit dem bewegungs- und motorischen Anteil des Sprechens zu tun hat, da gibt es enorme Fortschritte. Aber Gedanken an sich, das wird jetzt halt sozusagen, können wir nicht dran vorbei, ein bisschen philosophischer zu werden. Gedanken an sich können ja viel abstrakter sein als Sprache. Ich kann mir Szenen vorstellen, Farben, Gefühle, Eindrücke. Die Vorstellung, dass man jetzt mit Messung von außen direkt irgendwelche inneren, privaten Vorstellungen, Gefühle und Gedanken einfach so auslösen kann, das ist eben noch meilenweit entfernt. Und die Frage, ob es einfach grundsätzliche Barrieren auch gibt, die das dann nicht möglich machen.
Aber Sie warnen ja schon vor dieser Technologie und sagen, wir müssen uns überlegen, wie wir das regulieren und kontrollieren, den Einsatz. Was für Szenarien haben Sie da im Kopf?
Genau.
Also wer könnte das missbrauchen, in welcher Hinsicht?
Ja, jetzt kommen wir in den anderen Bereich, dass das eine unglaublich große Menge an Daten ist, die natürlich dann anfällt, wenn ich Hirnaktivität messe. Wenn man jetzt an so ganz konkreten Bereich denkt wie Überwachung am Arbeitsplatz, ja, das war so ein großes Thema während Homeoffice-Zeit und Pandemie, dass Firmen auf einmal angefangen haben, über Keylogger, ne, ihre Mitarbeitenden zu überwachen, was machen die so? Und wenn jetzt auch Hirnaktivität von Arbeiterinnen und Arbeitern aufgenommen wird über solche Verfahren, dann gibt es halt das Risiko, dass die Arbeitgeber auch einmal Interesse haben könnten, okay, in welches Neuroprofil passen jetzt meine Arbeiterinnen und Arbeiter rein? Also habe ich es hier mit jemand zu tun, der vielleicht irgendwie ein Aufmerksamkeitsproblem hat? Gehört der jetzt eher in die ADHS-Gruppe? Und dann könnten die Arbeitgeber sagen, ja, okay, der ist schon mal dann raus für bestimmte Aufgaben. Das heißt, Neurodiskriminierung wäre dann ein konkretes Risiko. Vielleicht als einen anderen Anwendungsbereich, was wäre, wenn jetzt Neurotechnologien im Bildungsbereich eingesetzt werden können? Also in China gab es schon Versuche, wo eben in Schulklassen alle Schülerinnen und Schüler so EEG-Systeme aufbekommen haben und dann man versucht hat zu messen, wie ist die Aufmerksamkeit, wer hört jetzt gerade besonders gut zu und kann man vielleicht dann als Lehrkraft darauf reagieren. Würden wir das wirklich wollen, dass die Hirnaktivität unserer Kinder, unserer Jugendlichen in Echtzeit überwacht wird mit der Motivation, jetzt irgendwie bildungsmäßig noch mehr rauszuholen? Das wären vielleicht Anwendungen, die wir auch als nicht gerechtfertigt ansehen würden, eben auch einfach aufgrund der hohen Verletzlichkeit und Schutzbedarf bei den Kindern und Jugendlichen.
Da könnte es Missbrauchsszenarien geben, da müsste man vorbeugen. Gäbe es auch ein Risiko, dass die andere Richtung sozusagen genutzt wird, von außen Stimuli zu setzen, um das Gehirn zu manipulieren? Ich weiß nicht, im militärischen Bereich zum Beispiel.
Der ganze militärische Bereich ist natürlich ein Riesenthema, weil mit die Hauptinvestoren im Bereich Neurotechnologie auch aus dem Militärbereich kommen, also die DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, das ist der Forschungsarm des US-Verteidigungsministeriums, ist eine der Hauptsponsoren, Investoren von neurotechnologischer Forschung. Da geht es dann darum, zum Beispiel Drohnen mit Gehirnaktivität zu steuern oder eben so leicht seltsam esoterisch anmutende Projekte wie Silent Talk, was die DARPA mal hatte, wo es darum geht, ob Soldatinnen und Soldaten im Feld sozusagen stumm über Hirnaktivität miteinander kommunizieren können, was natürlich aus den genannten Gründen extrem schwierig oder unplausibel ist. Aber das zeigt einfach, dass eben in diesem Bereich der Sicherheit und des Militärs auch großes Interesse besteht an so einer Forschung. Und das ist tatsächlich auch eine wichtige Lücke so im Bereich der internationalen Normen, dass wir hier noch keine internationale Konvention haben, die die Anwendung von Neurotechnologie für militärische Zwecke in irgendeiner Art und Weise beschränkt oder einschränkt. Man darf auch nicht vergessen, dass viel daran geforscht wird, Waffensysteme zu entwickeln, die gezielt das Nervensystem angreifen. Neurowaffen, wenn man das so nennen will, also über Schall, über chemische Mittel, über andere Verfahren eben einen Gegner auszuschalten oder vorübergehend kampfunfähig zu machen. Also auch dieser Offensivaspekt, Technologie zu nutzen, um das Nervensystem vorübergehend oder permanent zu schädigen im Zusammenhang mit militärischen Auseinandersetzungen, wird auch dran gearbeitet, sehe ich auch kritisch. Es gibt natürlich noch den Bereich der inneren Sicherheit, das Polizeiwesen. Das ist ja auch ein langes Thema. Kann ich jetzt zum Beispiel erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt? Ne? So dieses gehirnbasierte Lügendetektor. Auch das ist aus den methodischen Gründen, die ich genannt habe, erstmal wissenschaftlich extrem kritisch zu sehen. Das heißt aber nicht, dass nicht daran geforscht und entwickelt wird in bestimmten Ländern und Kontexten.
Und da Fortschritt passiert.
Ja. Und man muss ja auch schauen, gerade wenn es jetzt so um den Bereich der Überwachung und Kontrolle geht, ist oft gar nicht so wichtig, ob das jetzt wirklich funktioniert, sondern wenn ich meine oder den Eindruck habe, dass die Polizei oder das Militär oder wie auch immer über Möglichkeiten verfügt, meine Gedanken auszulesen, mich zu überwachen und so weiter, dann kann das ja auch schon eine bestimmte Wirkung haben, auch wenn es im technischen und wissenschaftlichen Sinne einfach ziemlicher Schwachsinn ist noch im Moment. Das heißt, auch da muss man einfach schauen.
Ja, also es klingt nach einem extrem weiten Feld, nach extrem vielen potenziellen Anwendungsmöglichkeiten im guten wie im schlechten Sinne und nach momentan aber noch bescheidenen tatsächlichen Möglichkeiten. Also da gibt es auch ein Gap zwischen PR, sage ich mal, und Faktenlage. Ja. Aber es gibt auch ein großes Leck an Regelungen. bisher, vielleicht auch, weil das alles noch so schwammig ist. Was sagen Sie denn, was müsste man denn möglichst dringend jetzt schon regulieren, um auch auf alle möglichen Entwicklungspotenziale dieser Neurotechnologien ein bisschen besser vorbereitet zu sein?
Ja, also in dem Bereich der Neuroethik und des Neurorechts, das sind einfach so Spezialgebiete, die sich als Reaktion auf diese Entwicklungen in den letzten 10, 15 Jahren auch sehr stark entwickelt haben, gibt es eben sehr intensive Diskussionen schon über die Frage, inwieweit jetzt eben Neurotechnologie reguliert werden sollte, der Einsatz von Gehirn-Computer-Schnittstellen geregelt werden sollte. Wir haben jetzt die interessante Situation, dass Ende letzten Jahres 2025 die UNESCO die ersten weltweit jetzt geltenden Ethikempfehlungen für den Einsatz und die Entwicklung von Neurotechnologien rausgegeben hat. Das sind jetzt keine verbindlichen Gesetze, sondern das ist der Auftrag an die Mitgliedstaaten, die das auch ratifiziert haben, jetzt zu schauen, inwieweit ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Regulierungen, bei uns in Deutschland natürlich auch stark geprägt von den Normen der Europäischen Union, Datenschutzregulierung, der neue EU-AI-Act, der ja auch die Nutzung von KI in dem Bereich betreffen würde, einfach zu schauen, sind die Normen, die wir haben, schon ausreichend, um all diese möglicherweise missbräuchlichen Verwendungen von Neurotechnologie ausreichend abzufangen und abzufedern. Das ist im medizinischen Bereich, ist das schon alles sehr, sehr eng geregelt, weil es da eben Medizinproduktverfahren gibt. Das ist alles super klar und eng geregelt. Was aber überhaupt nicht gut geregelt ist, ist diese Nutzung von neuen Technologien direkt für Verbraucher. Das, was die Leute dann im Online-Versandhandel kaufen können. Wenn man die Analogie mal nimmt mit so Gesundheits-Apps, da haben wir auch das Problem, dass wir Hunderttausende von frei verfügbaren Apps haben, die man runterladen kann, die weder wissenschaftlich untersucht sind, noch in irgendeiner Art und Weise zugelassen sind für die medizinische Anwendung, die aber trotzdem von vielen Menschen eben genutzt werden, sei es jetzt Bewegung, Diät, all diese Dinge. Und erst kürzlich haben wir es jetzt eben so in Deutschland, in Europa natürlich ermöglicht, dass man auch hier Zulassungsverfahren hat für digitale Gesundheitsanwendungen, so dieses App-auf-Rezept-Prinzip, was dann einfach Verbraucherinnen, Verbrauchern, Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit verleiht. Und ähnliche Verfahren bräuchten wir natürlich auch für diese neurotechnologischen Systeme. Was viele in dem Bereich sehr kritisch sehen, sind halt diese Chips, die jetzt ins Hirn implantiert werden sollen, wo es dann auch Forderungen gibt, und das kann ich zum Teil auch unterstützen, nachvollziehen, zu sagen, dass insbesondere jetzt bei Kindern, Jugendlichen, Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, die Nutzung, Implantation solcher Chips für nichtmedizinische Zwecke erstmal komplett verboten werden sollte.
Das wäre Ihre Haltung, dass man ein Moratorium hat
und sagt, bevor wir nicht wissen, was die langfristigen Folgen der Implantation solcher Systeme ist, sollte man das vielleicht erstmal dort verbieten, wo man halt einen entsprechenden Einfluss hat. Aber auch da müssen wir uns der Realität stellen, dass die Auffassungen und Meinungen diesbezüglich international ganz unterschiedlich ausfallen. Und wir natürlich mit den USA im Moment einen sehr unsicheren internationalen Partner und Akteur haben, die eben genau in die andere Richtung jetzt gehen, nämlich eine sehr, sehr liberale Haltung zur Regulierung von Technologien. Deswegen müssen wir jetzt natürlich hier für uns schauen, wie wollen wir das hier bei uns in Deutschland regeln und vielleicht idealerweise in Europa, weil wir eben schwer beeinflussen können, was in den USA passiert und China, was einfach die beiden anderen großen Märkte sind.
Sie sind Arzt, Sie sind Ethiker, Sie sind, unterstelle ich jetzt einfach mal, technikaffin. Was für ein Umgang mit Gehirn-Computerschnittstellen würden Sie sich denn in 20 Jahren, sage ich mal, wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass eben im Bereich der medizinischen Anwendung, wenn es jetzt um Rehabilitation geht, um die Nutzung von Gehirn-Computerschnittstellen für schwer erkrankte Menschen mit neurologischen, psychiatrischen Erkrankungen, dass wir dort einfach weiter Fortschritte sehen, dass wir Systeme haben, die tatsächlich auch für Patientinnen und Patienten verfügbar und zugänglich sind, weil das ist ja auch noch nicht der Fall. Wir haben zwar
nicht in der Feldwald- und Wiesenklinik,
sondern
noch in der
Forschung. Wir haben jetzt zwar die technischen Möglichkeiten, sowas in Forschungsprojekten zu machen, aber ich kann jetzt als Neurologe nicht so ein System einfach verordnen in der gleichen Weise, wie ich heute vielleicht eine Prothese verordnen kann. Und der Bedarf wird riesig sein, weil durch die demografische Entwicklung, Bevölkerungspyramide und so weiter, die neurologischen Erkrankungen, Demenz, Schlaganfall, all diese Dinge werden in Zukunft ja nur noch mehr, sodass der Unterstützungs- und Hilfsbedarf hoch bleibt. Da würde ich mir ganz viel Unterstützung, Innovationskraft wünschen in dem Bereich. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass diese unkontrollierte Verbreitung von Neurotechnologien für fragwürdige bis, Klammer auf, schwachsinnige Anwendungen unterbunden wird und dass wir insbesondere darauf schauen, was wir bei den Smartphones zum Beispiel ja verpasst haben, wenn wir jetzt an den Bereich der mentalen Gesundheit und Kindern und Jugendlichen denken, Social Media und so weiter, dass wir nicht den gleichen Fehler machen bei den Neurotechnologien und einfach diese Dinge jetzt unkritisch auf den Markt lassen, weil jetzt haben wir noch die Möglichkeit, weil die Technologie noch nicht reif genug ist. Und wir sollten nicht in 15, 20 Jahren dann das große Bedauern haben, warum haben wir diese Dinge dann zugelassen, wenn wir die Möglichkeit hatten, es im Moment noch zu regeln.
Philipp Kellmeier, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Kraus.
Welche Chancen bieten Brain-Computer-Interfaces für Medizin und Alltag und welche Risiken sind mit ihnen verbunden? Darüber habe ich mit Professor Philipp Kellmeier gesprochen. Er ist Neurologe und Neuroethiker und erforscht die künstlichen Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine an der Uni Mannheim, dem Uniklinikum Freiburg und im Forschungsnetzwerk Neuroethik, das auch hier in Berlin verankert ist.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.